Dann habe ich diesen Mann kennengelernt.
Sind ja Leute verschwunden. Das gibt es. Keiner weiß und keiner spricht darüber.
Und der hatte als einziger Zugang zu den sogenannten Geisterbahnhöfen und stillgelegten Gleisen. Und dann geht er zum Bahnhof Gesundbrunnen, der war ja geteilt, ein weißer Fleck auf der S-Bahn-Karte, weil zwei Gleise stillgelegt worden sind.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Wann ist der Koffer gefunden worden?
Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.
Was sind wir denn nach unserem Tod? Werden wir alle auf so einen Koffer reduziert? Das war ja quasi in so einer Art Zeitkapsel.
Ich schenke Ihnen diesen Koffer mit der Bitte und Aufgabe, diese Geschichte zu erzählen und vielleicht diese Person wiederzufinden.
Der Koffer aus dem Mauerstreifen. Folge 9. Die letzte Station.
Berlin-Tegel. Ich stehe vor der Haustür eines Einfamilienhauses. Es liegt nur 200 Meter vom Flughafensee entfernt. Ein kleines, abgeschiedenes Idyll, fast außerhalb der Stadt. Ich bin aufgeregt. Ich atme ein. Gleich ist es soweit.
Kommen Sie gerne rein.
Danke.
Ich dachte, Sie kommen mit dem Auto.
Ja, 10 Jahre lang habe ich nach dem Besitzer des Koffers gesucht. Jetzt empfängt mich Günther Stedings Tochter Christa mit ihrem Mann Bernd Gatzke. Die beiden führen mich in ihr Wohnzimmer. Ich befreie den alten abgestoßenen Koffer aus den Plastiktüten, mit denen ich ihn in den letzten Wochen beim Transport geschützt habe. Er ist viel herumgekommen inzwischen. Zeitzeugen haben seinen Inhalt inspiziert. Ich habe ihn zu einem Detektiv und einem Juristen getragen. Er hat mich auf Ämter begleitet und bis nach Duchero. Das hier soll seine letzte Station werden.
Ja,
war eine
Fügung.
Womit wollen Sie anfangen?
Was genau. Sie mir geben. Hier, den Koffer.
Genau.
Günther Stedings Tochter legt den Koffer auf das Deckchen auf den Wohnzimmertisch.
Oh, jetzt kommen ja noch interessante Fotos. Mensch, es nimmt ja kein Ende hier. Das ist ja wirklich eine Schatzkiste. Hier.
Da bist du ja.
Ja.
Da hast du so ein gutes Auto gesessen?
Ja. Short Memory habe ich vergessen. Mein Süßes, hat er darauf geschrieben. Meint er das Auto oder mich? Wusste ich gar nicht, dass es da noch mehr Fotos gab. Die habe ich nie irgendwie, keiner, auch nicht meine Tanten und Onkels. Wir haben ein sehr enges Verhältnis. Die sind eigentlich mehr wie meine Geschwister bis heute. Und keiner hat irgendwie diese Fotos gehabt. Die werden sich freuen, noch nicht mal meine Mutter. Also sie hat mir nie sowas zeigen können. Ach, mein Opa.
Das Bild haben die auch nicht.
Nein,
bei denen noch nie
meine
gesehen.
Omi.
Ja.
Ja, das sind die Geschwister meiner Mutter, die hier meinen Onkel und Tante, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja.
Unsere Suche nach Stedings Schwester war bisher erfolglos.
Ach, gib mir mal noch einen Taschenstück.
Die Odyssee von Telefonaten mit der kanadischen Botschaft, der Auswandererbehörde, dem Canadian Museum of Immigration in Halifax hat nichts gebracht.
Da haben sie den Bus geschmückt.
Genau.
Außer, dass sie 1968 als Office Clerk arbeitete und in Trinity, Ontario in Kanada lebte, haben wir nichts herausgefunden.
Ach, da hat er Post gekriegt von seiner Schwester.
Ja,
ne? Das ist von Irmchen.
Ja, hat sie ihm direkt geschrieben.
Jetzt werde ich erfahren, ob sie in Kanada ihr Glück gefunden hat.
Also er hat seine Schwester schwer beschützt. weil das war so ein bisschen so eine lebenslustige. Da hat er sie immer aus der Kaserne rausgeholt, aus die Zimmer auch. Da war er also wirklich rabiat und hat zu ihr gesagt, du gehst mir da nicht mehr, wenn...
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Die hat dann einen amerikanischen Soldaten kennengelernt und mit dem ist sie nach Amerika gegangen. Der hat ihr die Ehe versprochen. Hat sie dann aber leider nicht geheiratet, aber sie ist drüben geblieben und hat dann einen sehr netten Mann kennengelernt, auch einen Deutschen, glaube ich, war das, ne? Ich glaube, der hieß Albert.
Wo hat sie denn am Schluss gelebt, wissen Sie das genau?
In Los Angeles.
Ah, okay. Mhm.
Ja, und sie hat uns immer eingeladen, hat gesagt, kommt doch mal. Sie hat in einem schönen Apartment gewohnt, in so einer Anlage, wie man das so kennt aus dem Film oder so, mit Swimmingpool in der Mitte und so und Park und Golfplatz und weiß ich was. Ja, hat sie uns immer eingeladen und wir kommen mal. Man soll nichts aufschieben und dann ist sie verstorben. Ja.
Appelliere in dieser Stunde deshalb an das ganze deutsche Volk, an der Spitze aber meine alten Mitkämpfer und an alle Soldaten, sich mit einem noch größeren...
Christa, die sich Karin nennt, zieht die Soldatenbilder aus dem Koffer. Ihr Mann Bernd beugt sich neugierig darüber.
Und er ist weit
als Soldat ist er weit gekommen, ja.
Ja?
Mhm. Nur Bernd, dir hat er doch viel erzählt, wo er war als Soldat. Da ist er ja schon weit gekommen.
Mhm. Echt?
Ja.
Ihn wollten sie gerne zur SS nehmen, weil er so groß war damals. Und dann hat er sich geweigert. Und dann ist er nur, dann wurden sie ja natürlich alle eingezogen nachher. Und dann ist er da nach Frankreich gekommen mit seinem Zug.
Unsere Pflicht dient dem Reich. Unser Leben gehört unserem Volk. Wer der deutschen Freiheit schadet, ist unser Feind. Wer ihr nützt, gehört zu uns.
Der Kofferbesitzer sollte also wirklich von der SS angeworben werden. Unsere Überlegungen haben gestimmt. Und am Ende war er dann bei dieser Eliteeinheit, dieser Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring.
Er hat mir noch eine Episode erzählt, da mit seiner Haubitze da. Da hat er das Eiserne Kreuz gekriegt. Und das hat er mir dann vererbt.
Eisernes Kreuz. Eine ursprünglich preußische Kriegsauszeichnung, die von König Friedrich Wilhelm III. 1813 gestiftet wurde. Hitler führte das Eiserne Kreuz im Zweiten Weltkrieg als Kriegsauszeichnung wieder ein. Es wurde für Tapferkeit vor dem Feind verliehen. Zwischen 1939 und 1945 gab es ca. 3 Millionen Verleihungen.
Und das war damals,
hat er seine Kameraden gerettet.
Dass sie da in Frankreich waren und die hatten den LKW gefahren und hinten war eine Haubitze dran. Und dann sind sie unter Beschuss gekommen und ist der vordere Triebwagen mit der Haubitze, der ist getroffen worden. Und der Fahrer von dem, der hat so eine Angst gehabt, der ist gleich in den Bramian und weg.
Karins Ehemann Bernd erzählt, wie sein Schwiegervater Günther nach vorne gerobbt ist und den Wagen gewendet hat, damit der Zug durch konnte.
Und dafür hat er dann, sagt er, das Eiserne Kreuz gekriegt da.
Wie gesagt, dass er Panzerfahrer war und er hat, wo er mal ganz stolz drauf war, er hat keine Menschen erschossen. Mhm. Was ich natürlich tot gefahren habe, hat er gesagt, kann ich nicht sagen. Habe ich ja nicht gesehen. Dafür habe ich ja meinen Speer da oben gehabt, der gesagt hat, fahr so.
Tausende von Angehörigen, die einen Kriegsgefangenen drüben wussten, die mit ihm durch das Band der Rotkreuzkarten und der Liebesgabenpakete verbunden waren, warteten in Ungeduld, den geliebten Namen des Mannes, des Sohnes, des Bruders oder Verlobten im Rundfunk aufgerufen zu hören. Wird er vielleicht bei den Heimgekehrten sein, werden wir wenigstens durch Kameraden etwas über ihn erfahren können.
Ein großer Teil der Heimkehrer kämpfte zusätzlich zu den psychischen mit den körperlichen Folgen des Krieges. Auszehrung, Unterernährung und Tuberkulose.
Es war erschütternd. Die Szenen der ersten Begrüßung, aber auch die Niedergeschlagenheit der Angehörigen zu erleben, die vergeblich, oft hunderte von Kilometern weit, in das Lager gekommen waren und in der alten Ungewissheit wieder abfahren mussten.
Ich will von Karin wissen, was es mit den Fotos der Lungenheilanstalt auf sich hat. Wir haben vermutet, ihr Vater Günther Steding könnte Tuberkulose gehabt haben. Lagen wir da richtig?
Mein Vater hat kurz nach dem Krieg, hat er dann Kriegsgefangene, die freigelassen wurden, die hat er gefahren. Ich weiß nicht, ob nach Hause oder ins Lazarett oder was. Und dabei hat er sich angesteckt mit TBC. Und ist selber ganz, ganz lange krank gewesen und ein Lungenflügel wurde ihm entfernt. Und ja. Und da ging's, von da an ging es ihm eigentlich immer nicht so besonders gut.
Bernd deutet auf ein Foto mit einem Militärfahrzeug.
Siehst du was, das waren die Dinger, wo er die Lungenkranken gefahren hat.
Ja, das kann sein.
Da hat er die.
Ja, Military Government. Ja,
genau. Er wurde nämlich verdonnert dazu.
Ja, der musste die Kriegsgefangene, also die entlassenen Kriegsgefangene nach Hause bringen oder wo auch immer hin. Guck mal hier, na, Autos waren seine Leidenschaft. Ja. Und er durfte dann, so in den 70er Jahren, durfte er nicht mehr Auto fahren aufgrund seiner Krankheit und der dem fehlenden Lungenflügel und so. Und da ist irgendwie eine Welt für ihn zusammengebrochen.
Fängt mal mit dem.
Rentenbescheid. Ihr Anspruch auf Rente wegen Erwerbsunfähigkeit nach § 50 der Satzung der Versicherungsanstalt Berlin wird vom 01.08.1950 an anerkannt. Die Rente beträgt nach der anliegenden Berechnung monatlich 77,50 Mark. In diesem Betrag ist der Kinderzuschuss für Tochter Christa, geboren am 16.07.1949, enthalten. Diesen Betrag können Sie nach der Zustellung der Ausweiskarte durch das für Ihre Wohnung zuständige Postamt dort sofort abholen.
Rentenbescheid. 1950. Ach, hat er da schon Erwerbsunfähigkeit? Ja, wegen seiner Lungenkrankheit. Hat er da schon... Guck mal, Bernd, 77,50 hat er bekommen als Erwerbsunfähigkeitsrente. Aufgrund seiner Krankheit, weißt du?
Marilyn Monroe-Story. Marilyn Monroe erlebte im Film mit Yves Montand das Gefühl, eine Frau zu sein. Aha.
Ja.
Liz Taylor, die teuerste Frau der Welt. Paragraph 51, Mord ohne Sühne. Wer geisteskrank oder bewusstseinsgestört ist, ist strafrechtlich für seine Tat nicht verantwortlich.
Ja.
Allergie ist heilbar. Oh.
Ja, aber durch nicht. Komm, mach jetzt hinne. Hannelore, nehm schon mal die Bockwurst.
Ja, ist klar. Haben Sie sich jetzt entschieden, der Herr?
Ich nehme einmal die Exquisit.
Die hier?
Das Fräulein Wunder Elke Sommer eröffnet die Badesaison. Das ist eine gute Wahl. Viel besser als diese durchgeknallten Ami-Weiber. Hey, und mit so richtig Holz vor der Hütte, hä?
Ja. Gut. Auf Wiedersehen. Ich hab's eilig.
Ja. Auf Wiedersehen.
Na, hast du gesehen? Der ist rot geworden wie eine reife Tomate.
Wer das Wort Busen nicht aussprechen kann, sollte auch keinen anfassen dürfen.
Kick doch mal. Der hat seinen Koffer hier stehen lassen. Hey! Na, wahrscheinlich hat Elke Sommer ihn total aus dem Konzept gebracht.
Hast du den schon mal gesehen?
Na, seh ich so aus.
Na, dann heb den Koffer mal her.
Ja.
Den bewahre ich oft, bis er wiederkommt. Einen Koffer vergisst man ja nicht so einfach.
Und wissen Sie, warum Günther nach Berlin gegangen ist? Weil seine Schwester da schon war, oder? Nee. Weil eigentlich gab es ja eine Werkstatt in Docherow, die Rudolf.
Naja, hat er irgendwie ein bisschen Stress gehabt mit seinem Vater, ne?
Ja, sein Vater, der war nicht so ganz einfach und ja. Meine Mutter hat auch gesagt, dass es mit dem Schwiegervater da Auseinandersetzungen gab. Der war so ein bisschen jähzornig und so. Vielleicht haben die sich überworfen und sind dann nach Berlin bzw. nach Lehnitz gegangen. Und da bin ich dann geboren, in Lehnitz.
Okay.
Aus der Auskunft des Melderegisters Landkreis Vorpommern-Greifswald wissen wir, der Vater Rudolf Steding hat die damalige DDR im Juni 1951 illegal verlassen.
Ach, steht auch.
Das ist ja deine Mutter, das bist du ja.
Tja.
So ein ähnliches Bild hast du auch. Ein ähnliches. Ja, das hast du auch, ja.
Das war mein Lieblingskleid. Das war in Lehnitz.
Und jetzt gehen Sie mal um. Ja, deswegen.
Unsere kleine Karin, 11 Monate alt.
Ich glaube, Karin kommt ein bisschen in Stedingschlag.
Und dann erzählt mir Karin, dass auch sie abgehauen ist mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater.
Also mein Stiefvater war nicht sehr sesshaft. Wir haben also, der ist dauernd umgezogen, sei es aus Arbeitsgründen oder wir sind also, ich habe es mal mit meiner Mutti versucht zu rekonstruieren, wir sind zusammen mit dem Stiefvater so an die 20 Mal umgezogen.
Zweimal auch von Ost nach West und zurück. Und alles noch vor dem Mauerbau.
Und das zweite Mal, als wir vom Westen wieder nach Lehnitz gegangen sind, weil also mein Stiefvater die Hoffnung hatte, dieses Haus zurückzubekommen, was ihm mal die Kommunisten weggenommen hatten. Da ging ich schon in die dritte oder vierte Klasse zur Schule und da waren ja alle Pioniere mit ihrem blauen Tuch und da wurde montags morgens Fahnenappell gemacht, da musste man da antreten wie kleine Soldaten und sich melden, seid ihr bereit, immer bereit, das war der Spruch. Und meine Mutter war strikt dagegen, dass ich in die Pioniere eintrete. Und ich wollte das aber unbedingt, weil man sich ja als Außenseiter fühlt. Ich bin immer ausgeschlossen worden, weil ich dieses blaue Tuch nicht getragen habe. Wenn ich dann nach Hause gegangen bin, ich musste durch den Wald immer laufen, da hat manchmal die ganze Klasse auf mich gelauert und die haben mich verprügelt, weil ich aus dem Westen kam und kein Pionier war.
Verrückt, wie schnell die Propaganda bei denen gewirkt hat.
Ob sich deren Eltern auch so schnell mit dem neuen Staat identifizieren konnten?
Karins Stiefvater bekam das Haus von den Kommunisten nicht zurück, oder?
Nein, und die Familie beschloss erneut, in den Westen zu fliehen.
Ja, aber Moment mal, dann waren ja beide im Westen. Günther Steding und seine Tochter Karin. Wieso haben die sich denn dann fast 40 Jahre lang nicht gesehen?
Na, wegen Stedings zweiter Frau, die das nicht wollte. Tja, damit ist es dann wohl doch keine durch die Mauer getrennt Geschichte.
Und vorher sind wir schon immer jeden Sonntag mit der S-Bahn von Lehnitz nach Steglitz zu meiner Oma gefahren. Und meine Mutti hatte in der Tasche schon immer Wäsche und so ein bisschen mitgenommen und geschmuggelt, dass wir ein bisschen was hatten, wenn wir dann drüben ankommen.
Dann kam für Stedings Tochter Christa, also ich meine Karin, der Tag der Flucht.
Weiß ich noch wie heute, wie ich an der Hand meiner Mutter war und meine drei Brüder neben mir herliefen. Und meine Mutti sagte zu mir so, Karinchen, nun guck dich hier nochmal um. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass du das siehst.
Die Familie bezog eine der über 50 Notunterkünfte des Deutschen Roten Kreuzes in West-Berlin.
Das war ganz furchtbar. nachdem wir in Mariendorf registriert wurden, sind wir zum Anhalter Bahnhof gekommen, in das Henri-Dunant-Haus da. Das wurde als Flüchtlingslager umfunktioniert sozusagen. Da wurden durch die großen Fabrikhallen Wäscheleinen gezogen mit so ganz großen, meine Mutti hat immer gesagt, Pferdedecken, so Senatsdecken abgeteilt, und ein so ein Verschlag war immer für eine Familie gedacht. So haben wir da gehaust in diesen großen Hallen.
Das Heim Dunant am Askanischen Platz 3 in Kreuzberg wurde 1953 eröffnet. Es war anfangs auf 1500 Flüchtlinge ausgelegt und wurde später auf 2000 Bewohner aufgestockt. Tagebucheintrag eines damaligen Bewohners.
Bei der Ankunft sind sie verwirrt, erschöpft, den Tränen nahe oder hysterisch, schweigsam oder anspruchsvoll, ganz der eigene Mensch. Später verlieren sie dann die Hemmungen in positiver und negativer Richtung. Es kommt zu Streit und Zankereien, aber auch zu gegenseitiger Hilfeleistung. Und immer wieder verfallen Menschen dem berüchtigten Lagerkoller.
Och, das hat gedauert, bestimmt 2 oder 3 Jahre, bis wir eine eigene Wohnung hatten und dann als Familie für uns gelebt haben. Ja.
Freddy?
Ja?
Wie sollen wir Günther Stetings Tochter denn jetzt eigentlich nennen? Christa? So wie es in der Geburtsurkunde steht?
Oder Karin? So wie sie genannt wird und so wie ich sie auf dem Foto im Koffer kennengelernt habe?
Kommt auf die Geschichte an, die hinter diesem Namenstausch steht. Was hat sie dir denn erzählt?
Mutti hat mich zu Hause entbunden und hat meinen Vater dann, weiß nicht wann, ein paar Tage später oder so, zum Standesamt geschickt, mich anzumelden. Ja, nun ist er losgegangen zum Standesamt und hat unterwegs seinen Arbeitgeber getroffen. Er war Privatchauffeur bei Friedrich Wolf. Und der war ja, weiß nicht, 1000-prozentiger Kommunist und so. Und er hatte eben gehört, sein Chauffeur hat eine kleine Tochter bekommen. Und da hat sein Chef gesagt, was? Ihr wollt eure Tochter Karin nennen, das ist unverantwortlich. Die Frau oder die Freundin von Göring, die hieß Karin, und das ist ein narzisstischer Name und das könnt ihr doch nicht machen. Und hat so lange auf meinen Vater eingeredet, bis der wieder nachgegeben hat und so konfus war und auf dem Standesamt gesagt hat, nee, also meine Tochter soll Christa Renate heißen. Und so ist das eingetragen worden. Und er hat sich nicht getraut, meiner Mutter das zu sagen.
Deswegen hat Günthers Frau das am Anfang auch gar nicht bemerkt. Und ab dann hieß es immer,
ach, das ist die kleine Karin. Und Monate später hat meine Mutter erst mal in die Geburtsurkunde geguckt und hat gesagt, na sag mal, hier steht doch ja nicht Karin drin, hier steht bloß Christa Renate. Und da hat er ihr erst die Geschichte erzählt. Aber da hatten sich alle schon so an Karin gewöhnt und das bin ich bis heute geblieben.
Ja, und dann soll man sie jemand finden.
Ja. Ja, genau, genau.
Sag mal, der Name von diesem Chef. Karin hat doch gesagt, ihr Vater war Chauffeur von Friedrich Wolf.
Moment mal, das ist doch dieser Schriftsteller und Politiker.
Eben. Seine Kinder waren Markus Wolf, der Chef des Auslandsgeheimdienstes, und Konrad Wolf, der Filmemacher. Die ganze Familie hatte total wichtige Funktionen in der DDR.
Unser Kofferbesitzer hatte Kontakt mit dem inneren Kreis der Macht in der DDR.
Der Koffer aus dem Mauerstreifen. Eine Serie von und mit Frederik Veit und Marianne Wendt. Musik Martin Betzola. Regie Robert Schön. Südwestrundfunk 2019.